Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur Regierungsmedienkonferenz im Anschluss an die heutige Kabinettssitzung. Zu Gast ist zum einen der Chef der Staatskanzlei, Professor Dr. Benjamin Immanuel Hoff. Er will den Abschlussbericht mit Blick auf den fortgeführten Reformprozess Modernes Thüringen 2030 vorstellen und zudem einen Einblick in das Personalentwicklungskonzept 2035 des Freistaats geben. Zudem ist zu Gast der Thüringer Finanzstaatssekretär und CIO des Freistaats, Dr. Hartmut Schubert. Er wird aus verschiedenen Themenbereichen E-Government und IT-Sicherheit informieren. Neben der fortgeschriebenen Strategie für den Einsatz von E-Government und IT im Freistaat Thüringen stellt er den Bericht der Überwachungsstelle für digitale Barrierefreiheit sowie den Jahresbericht zur IT-Sicherheitslage im Freistaat Thüringen 2023 vor. Wir beginnen mit dem Chef der Staatskanzlei, Professor Dr. Benjamin Immanuel Hoff. Bitte sehr.
Vielen Dank. Es ist deutlich gemacht worden, wir haben heute drei umfangreiche Berichte im Kabinett behandelt. Das sind aber nicht nur Berichte, die quasi mal so fakultativ darstellen, was man denn möglicherweise tun könnte, sondern die sehr konkrete Gegenstände haben. Das ist zum einen das Personalentwicklungskonzept 2035. Diejenigen, die den Prozess schon eine Weile länger beobachten, werden wissen, dass wir uns im Jahr 2017 auf ein Personalentwicklungskonzept 2025 verständigt hatten. Das war nach 2011 das erste umfangreiche Personalentwicklungskonzept, mit dem wir gemeinsam festgestellt haben, dass wir in eine neue Phase der Personalentwicklung im öffentlichen Dienst eingetreten sind. Wir haben seinerzeit festgestellt, dass die wirklich nun jahrelangen Diskussionen über das sogenannte Stellenabbaukonzept zu einem Ende geführt werden müssen, weil dieses Stellenabbaukonzept quasi wie eine Monstranz vor sich hergetragen wurde, aber normativ keine Wirkung entfaltet hatte, weil ziemlich klar war, dass die umfangreichen Ziele, die man damals politisch formuliert hatte, wie viele Stellen man bei Lehrerinnen und Lehrern oder auch bei der Polizei abbauen will, an der Realität weit vorbeigehen. Und wir sind damals schon zu der Überzeugung gekommen, dass wir in eine Personalentwicklung eintreten, in der eine große Zahl von Beschäftigten aus dem öffentlichen Dienst ausscheiden wird und wir gleichzeitig in einen Zustand des Arbeits- und Fachkräftebedarfs eingetreten sind, bei dem die nachwachsende quasi Generation von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, potenziellen Beamtinnen und Beamten, nicht mehr dazu dienen wird, alle Plätze, die frei werden, auch zu besetzen. Und vor dem Hintergrund war klar, dass wir diese Art von Stellenabbaukonzept, die ja in einer Situation, wo es vor allem darum geht, die Attraktivität des öffentlichen Dienstes darzustellen, ein Hemmnis sind, weil sie im Prinzip ein Ausdruck davon sind, dass man in Thüringen vermeintlich quasi nicht mehr Beschäftigte wirbt, sondern eher Stellen abbauen will. Vor dem Hintergrund gab es eine Übereinstimmung auch mit dem Finanzministerium seinerzeit zu sagen, wir konzentrieren uns darauf, dass die frei werdenden Stellen auch tatsächlich besetzt werden und gleichzeitig wissen wir, dass eben beispielsweise durch neu hinzukommende Beschäftigte etc. erstmal die Personalkosten ein Stück weit sinken etc. etc. Das hat Wirkung entfaltet, unter anderem im öffentlichen Diskurs, gleichzeitig auch im Bereich der Lehrerinnen und Lehrer ist es zum Beispiel eben auch mit dieser Herangehensweise gelungen, dass wir in großer Zahl Lehrerinnen und Lehrer eingestellt haben und gleichzeitig wissen, dass wir noch relevante offene Plätze auch bei Lehrerinnen und Lehrern haben. Vor dem Hintergrund geht es also darum, dass wir nicht nur die Herausforderung für den öffentlichen Dienst im Personalentwicklungskonzept analysiert haben, das sind die großen Herausforderungen, die sich durch Digitalisierung, eine andere Form von Aufgabenkritik, dazu sage ich gleich was, bewegen, sondern das ist eben vor allem in einem Wettstreit um die Köpfe zwischen den Ländern, aber auch ein Wettstreit mit öffentlichen Unternehmen, Kommunen, auch der Privatwirtschaft, darum geht, als Arbeitgeber öffentlicher Dienst attraktiv zu sein. Wir haben dazu schon mit dem Personalentwicklungskonzept 2025 die ersten Schritte gemacht, eben ein entsprechendes Portal des Freistaats Thüringen etc. und setzen dies aber auch weiterhin fort, indem wir beispielsweise in diesem Personalentwicklungskonzept auch die modernen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberfunktionen für den öffentlichen Dienst beschreiben. Kerngerüst dieses Personalentwicklungskonzepts ist aber tatsächlich die Aufgabenkritik, vor der wir stehen. In der Vergangenheit verlief Aufgabenkritik nach dem Muster, dass quasi top-down gesagt wurde, wir müssen Aufgabenkritik machen. Und dann wurde eine große Prozess von Aufgabenkritik simuliert in dem quasi also unendliche Blätter vollgeschrieben wurden, die sich sozusagen auf der Ebene von Fliegenbeinzählerei bewegt haben, aber in der Aufwand und Ertrag gemeinhin nicht in einem Verhältnis zueinander positiv standen. Das sollte auch so sein, weil eigentlich wollte man ja so gut wie keine Aufgabe abgeben, weil das könnte ja möglicherweise bedeuten, dass eine Stelle wegfallen könnte. Wenn man nun aber, eben wie gesagt, die Rahmenbedingungen völlig verändert betrachtet, wissen wir, dass wir die gleiche Qualität öffentlicher Dienstleistungen künftig mit weniger Personal werden bewältigen müssen. Und das heißt also, welche Aufgaben wollen wir künftig in welcher Form erledigen, ist die zentrale Frage, wenn wir vermeiden wollen, dass Überlastungssituationen, Burnout, unattraktive Rahmenbedingungen für den öffentlichen Dienst bestehen. Das ist das, was Aufgabenkritik 2.0 ist. Dazu wird mit Beratung der PD, ist ein Unternehmensberatung in öffentlichem Eigentum, dieser Prozess der Aufgabenkritik durchgeführt. Das heißt also, es geht im Kern darum, welche Aufgaben können beispielsweise digitalisiert werden und welche Wirkung ist damit verbunden. Das heißt also, es geht vor allem nicht darum, was kann ich am schnellsten machen, hat aber möglicherweise den geringsten Effekt, sondern wo habe ich den höchsten Effekt und auf diesen Prozess muss ich mich beispielsweise konzentrieren. All diese Punkte, dazu gehört aber auch, welche Aufgaben werden wir möglicherweise nicht mehr erledigen können in der Form, in der wir das bisher gemacht haben. Das ist eine große Chance, nämlich eine große Chance für Entbürokratisierung, weil wir bei einer ganzen Reihe von Regelungen und Verfahren bislang eher den komplizierten Weg statt den einfachen Weg wählen. Und wir wissen, dass mit Blick darauf, dass wir kluge Köpfe für den öffentlichen Dienst brauchen, dass diese klugen Köpfe schon in ihrer gesamten Lebensentwicklung viel digitaler sein werden als diejenigen, die aus dem öffentlichen Dienst ausscheiden und dass wir ein großes Bedürfnis von Bürgerinnen und Bürgern wahrnehmen, die sagen, wir wollen eine gute Qualität als Dienstleistung des öffentlichen Dienstes, aber in vereinfachter Form bekommen, dass dies quasi ein Dreiklang ist, der in diesem Personalentwicklungskonzept 2035 beschrieben wird. Und ich bin wirklich froh, dass es uns gelungen ist, dieses Personalentwicklungskonzept zu formulieren. Es ist dem Landtag das ist der Abschlussbericht, den wir an den Landtag geben, weil der Landtag hier sehr konkrete Erwartungen an die Landesregierung geäußert hatte. Das ist der erste dieser drei Papiere, die wir besprochen hatten. Das zweite ist Fördermittel und modernes Thüringen. Ich sag's mal so, in der Regierungserklärung zum Thüringen-Monitor, die ich in diesem Jahr für die Landesregierung geben durfte, habe ich den für die Landesregierung, den Kommunen, den Kammern, Verbänden, aber auch den Fraktionen und Gruppen im Landtag einen Pakt, einen Thüringer Pakt für Planungs-, Genehmigungs- und Umsetzungsbeschleunigung vorgeschlagen. Warum? Weil Sie wissen, dass wir auf Bundesebene als Länder mit dem Bund einen solchen Pakt geschlossen haben und wir gleichzeitig wissen, dass es auf Landesebene gemeinsam mit den Kommunen, den Verbänden etc. noch eine ganze Reihe von Potenzialen gibt. Die sind gar nicht im Bund-Länder-Verhältnis relevant, sondern die können wir hier in Thüringen regeln. Und wenn im Landtag ein Sofortprogramm zum Abbau überflüssiger bürokratischer Belastungen und Hemmnisse gefordert wird, dann geht das im Kern in die gleiche Richtung und ich glaube, dass dieser Thüringen-Pakt, an dem wir arbeiten wollen, dafür auch ein richtiger Weg ist. Und wenn man sich daran erinnert und darauf nehmen auch die Beschlüsse, die wir heute gefasst haben, Bezug, dass wir innerhalb der Staatskanzlei eine Expertenkommission hatten, die ihre Ergebnisse dem Kabinett vorgestellt hatte, dann war das ja eine Expertenkommission, die von vornherein als eine parteiübergreifende Institution zusammengesetzt war, in dem beispielsweise der FDP-Oberbürgermeister aus Jena, der jetzt wiedergewählt worden ist, mitgearbeitet hat, die wiedergewählte Landrätin von der SPD aus dem Kyffhäuser-Kreis, Frau Hochwind-Schneider, aber auch beispielsweise der CDU-Abgeordnete Mike Moring. Und wenn Bürokratieabbau in der Wahrnehmung von vielen Bürgerinnen und Bürgern quasi dem Grottenolm ähnelt, das ist ein Tier, das sehr, sehr alt werden kann, sich aber pro Jahr ungefähr 5 Meter bewegt, dann wissen wir, dass wir umsteuern müssen. Ich habe die ganz objektive Personalfrage bereits benannt, aber ich will auch dem Eindruck entgegenwirken, als ob Bürokratieabbau immer etwas ist, was man vor allem fordert, aber nie passiert. Wir haben Bürokratieabbau und auch Digitalisierungsprozesse, dazu wird Hartmut Schubert als CEO des Landes ja auch gleich nochmal sprechen, die finden inzwischen permanent und auf einer sehr hohen Detailebene statt. Ich will nur ein Beispiel aus dem letzten Bundesrat nennen. Da hatten wir die Ermöglichung des elektronischen Datenabrufs aus dem Schiffsregister zur Erleichterung des elektronischen Rechtsverkehrs. Ist eine, sagen wir mal, eher ein Liebhaberthema, aber wenn man sich im Detail damit befasst, dann wird man feststellen, dass dieses objektiv erstmal als Liebhaberthema rüberkommende Punkt für relevante Wirtschaftsbereiche in unserem Land doch eine hohe Relevanz hat. Und deshalb haben wir mit dem Bericht zu modernen Thüringen 2030 den Umsetzungsstand der Empfehlungen der Expertenkommission behandelt. Wir werden in der nächsten oder übernächsten Kabinettssitzung die Stellungnahme der Landesregierung zum Bericht des Normenkontrollrats zum Abbau kommunal belastender Standards behandeln. Nur um daran nochmal zu erinnern, der Normenkontrollrat ist ja durch den Landtag quasi als Empfehlung an uns herangetragen worden, ein solches Gremium zu gründen. Wir haben das sehr gerne gemacht und die Arbeit des Normenkontrollrats zeigt auch, dass die Vorbehalte, die es ursprünglich gegeben hat, sich nicht bewahrheiten, sondern ganz im Gegenteil, die Hoffnung, die man darin gesetzt hat, war der Thüringer Normenkontrollrat, ebenso wie der in Baden-Württemberg, etwas macht, nämlich sich lebensweltliche Bereiche anzugucken und zu überlegen, was kann man in diesen lebensweltlichen Bereichen eigentlich an Verbesserungen ganz konkret machen. Und was hat der Normenkontrollrat gemacht? Er hat Kommunen gefragt, was sind denn eure Empfehlungen, welche kommunal belastenden Standards könnten reduziert werden? Das waren ganz kleine Sachen, wie zum Beispiel die Frage, warum muss der Landkreis eigentlich bei jeder Investition, die eine Kommune macht, nochmal ein Häkchen dran machen, ob die Kommune dazu quasi haushaltsrechtlich in der Lage ist. Die Kommune entscheidet ja selbst über ihren Haushalt. Aber es sind eben auch viele Statistikpflichten etc. etc. Ich hatte im Landtag den Vorschlag gemacht, ob wir nicht einfach diese Empfehlung des Normenkontrollrats 1:1 umsetzen. Und wenn man dann im Nachhinein sagt, da sind wir vielleicht einen Schritt zu weit gegangen, dann müssen wir da vielleicht nochmal nachsteuern. Aber erstmal zu sagen, lasst uns doch genau das ausprobieren, die Standards zurückzusetzen. Wir werden uns genau mit dieser Herangehensweise dann auch innerhalb der Landesregierung befassen. Wenn im politischen Bereich aber beispielsweise Forderungen aufgestellt werden, wie jetzt auch wieder jüngst im Landtag, dass in Thüringen ein vollständig digitaler Prozess zur Unternehmensgründung ermöglicht werden soll, dann stellen wir fest, dass eben nicht hilfreich ist, in der Bürokratiedebatte quasi immer wieder alte Forderungen rauszuziehen, sich aber überhaupt nicht damit zu befassen, was schon passiert ist. Weil in Thüringen ist die vollständige digitale Gewerbeanmeldung möglich. Weil das einer der Wege ist, mit denen wir eben Akteuren in Thüringen das Leben einfacher machen wollen. Und wenn man quasi sich gar nicht mehr damit befasst, was an Fortschritt tatsächlich stattfindet, dann erfahren wir Bürokratieabbau und die Modernisierung der Verwaltung eigentlich immer nur als eine akkumulierte Enttäuschungserfahrung, weil wir gar nicht mehr sehen, was tatsächlich passiert. So ist es ein Stück weit auch mit der Forderung nach dass es quasi den fiktiven, die Genehmigungsfiktion geben sollen, dass die jetzt in 8 Wochen stattfinden soll. Das tut ja immer so, als ob es bisher überhaupt keine Genehmigungsfiktion in Thüringen geben würde. Dabei ist die Gegenstand des Verwaltungsverfahrensgesetzes, nämlich in § 42a und es ist auch Gegenstand der Thüringer Bauordnung, nämlich in § 61 Absatz 2. Nicht für 8 Wochen, sondern für 12 Wochen, aber dieses Instrument besteht. Und uns beschäftigt als Landesregierung weniger die Forderung, dass man jetzt diese 12 Wochen auf 8 Wochen reduziert. Das ist ein okayer Ansatz, das kann man alles fordern. Der entscheidende Punkt ist, wie setzen wir in den Behörden ein Bewusstsein durch, dass von einer solchen Genehmigungsfiktion auch tatsächlich Gebrauch gemacht wird. Das heißt, wie verändern wir eine Haltung, in der man quasi als Behörde die Genehmigungsfiktion nicht proaktiv einsetzt, sondern eher immer davon ausgeht, es fehlt bestimmt noch irgendeine Unterlage. Und das ist etwas, deshalb habe ich diesen Bereich der Genehmigungsfiktion aufgerufen, weil wir bei der Förderpolitik und der Förderlandschaft in einer Reihe von Empfehlungen, insgesamt 16 Empfehlungen, sehr konkrete Herangehensweisen als Landesregierung formulieren, mit denen wir in Thüringen die Förderpolitik einfacher machen wollen. Und einer dieser Genehmigungen ist beispielsweise, und das nimmt Bezug auf die Genehmigungsfiktion, dass wir eine neue Entscheidungsbereitschaft im Bereich der Förderverwaltung fördern wollen, die dazu führt, dass die Durchführung des Förderverfahrens optimiert wird, dass man sozusagen mutiger auch innerhalb der Verwaltung Entscheidungen trifft und nicht die potenzielle Haftungsbefürchtung die Grundlage des eigenen Handelns ist. Das ist aber eine Haltungsfrage, die sich nach und nach verändern wird, die aber mit dem Personalentwicklungskonzept in einem Zusammenhang steht, weil das auch als Führungsanspruch innerhalb der Verwaltung sich durchsetzen muss, dass wir Entscheidungsmut wollen und weniger die Befürchtung vor der Haftung in den Mittelpunkt des Verwaltungshandelns stellen wollen. Deshalb sind die 15 Empfehlungen, die wir zur Förderpolitik vorgelegt haben, zum Teil sehr konkret, zum Teil eben auf dieser Prozessveränderung angelegt. Ich will 3, 4 dieser Empfehlungen nennen, um deutlich zu machen, in welche Richtung wir gehen werden. Wir haben gegenwärtig 20 Förderbehörden im Freistaat Thüringen. Die wollen wir bündeln und straffen und werden dazu im nächsten Jahr einen entsprechenden Umsetzungsbeschluss als Landesregierung fassen. Wir wollen, dass in den obersten Landesbehörden künftig keine direkte Förderung mehr gemacht wird, sondern dass das entweder im Landesverwaltungsamt, einer der zentralen Förderbehörden des Landes, in das ja die GFAW integriert worden ist, oder in entsprechenden nachgeordneten Behörden der Ressorts. Wir haben dann deutlich gemacht, dass wir eine ressortübergreifende Förderstrategie wollen und dass diese Förderstrategie aber verbunden werden soll mit einer Förderdatenbank und einem Förderportal. Das klingt jetzt so, als ob das quasi so neue Datenfriedhöfe sind, ganz im Gegenteil. Es gibt seit Jahren, und Hartmut Schubert wird das in seiner Funktion als Finanzstaatssekretär wissen, von den unterschiedlichsten Fördermittelempfängern vor allem die Frage, welches Förderprogramm passt denn zu mir? Weil wir sind oft mit der Forderung konfrontiert, dass jemand sagt, dafür braucht es ein Förderprogramm, weil nur eine begrenzte Kenntnis darüber besteht, was an Förderung überhaupt alles besteht. Dieses Förderportal, die Förderdatenbank, sind aber nur quasi die Eingangstore in einen vollständig digitalisierten Förderprozess. Den wollen wir bis Ende 2027 in allen Förderprogrammen des Freistaats Thüringen umgesetzt haben, und zwar von der Antragstellung bis zur Verwendungsnachweisprüfung. Darüber hinaus gibt es dann auf der Ebene von Richtlinien etc. eben von uns die Zielstellung mehr Vereinfachung. Das ist sozusagen ein früherer Förderbeginn bis hin zu solchen Fragestellungen, dass wir eben auch bisher auf 3 Jahre befristete Förderprogramme auf 5 Jahre verlängern wollen, damit hier auch, sagen wir mal, die Handlungsfähigkeit stärker gesichert ist. Das ist alles ein Themenfeld, um das nochmal ganz deutlich zu machen, bei dem wir nicht von null anfangen, sondern bei dem wir dankenswerterweise auf eine Vielzahl von Vorarbeiten aufbauen können. Ich habe das PEC 2025 genannt. Ich habe umfangreiche Digitalisierungsprozesse in der Thüringer Verwaltung, auch den Thüringer Kommunen benannt. Und gleichzeitig, dass wir mit dem Generationswechsel tatsächlich auch eine Generation in den öffentlichen Dienst des Freistaats Thüringen bekommen, die von ihrer ganzen Haltung und Herangehensweise mehr Entscheidungskompetenz, flachere Hierarchien, eine andere Form von übergreifendem Arbeiten gewöhnt ist. Und das wird den öffentlichen Dienst verändern. Und daran haben sich unsere Prozesse, unsere Herangehensweisen zu orientieren. Und ich glaube, dass wir mit den 3 Berichten und Papieren, die wir heute im Kabinett behandelt haben, die Sie natürlich auch digital dann abrufen können, Vorreiter in diesem Prozess sind. Wenn es uns dann, und damit schließe ich ab, tatsächlich gelingen würde, diese Reformmaßnahmen der öffentlichen Seite mit einem entsprechenden Thüringen-Pakt für Umsetzung, Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung zu verbinden, das heißt an der Schnittstelle zwischen Kommunen, Verbänden und der Wirtschaft, dann werden wir in Thüringen großen Schritt vorangehen. Letzter Punkt. Warum ist das relevant? Weil wir beispielsweise in dem Förderkatalog auch die Festlegung getroffen haben, dass wir beispielsweise prüfen wollen, welche kommunal relevanten Förderprogramme, die in den Ressorts stattfinden, möglicherweise auch in den kommunalen Finanzausgleich integriert werden, um auch dort mehr Einfachheit und Übersichtlichkeit für die Förderprogramme herzustellen. Und wie das digital quasi begleitet und flankiert wird, dazu wird Hartmut Schubert jetzt sprechen.
Okay, vielen Dank. Pass auf. Ich weiß nicht, ob wir jetzt den Film gleich mal einspielen. Wir haben mit KI für die Strategie, für die E-Government-Strategie, die wir jetzt erarbeitet haben und die heute beschlossen worden ist, einen kleinen Film produzieren lassen und den wird man jetzt mal einspielen.
Die Verwaltungsdigitalisierung in Thüringen wird einfach und digital. Digitale Verwaltung ist wichtig. Für Thüringen, seine Menschen, seine Vereine, seine Unternehmen, genauso für die Verwaltung selbst. Es bedarf zeitgemäßer Antworten auf den technischen Fortschritt, veränderte rechtliche Rahmenbedingungen und Erwartungen von BürgerInnen, Unternehmen, Bediensteten und Kommunen. Digitalisierung ist eine Daueraufgabe der Verwaltung, die alle Behörden der Landesverwaltung betrifft und entsprechend umgesetzt werden muss. Die Strategie wird modular aufgebaut, um flexibel auf Entwicklungen reagieren zu können und diese fortlaufend weiterzuentwickeln. Wir nehmen 6 Handlungsfelder in den Fokus und formulieren strategische Ziele für 6 Jahre. Die strategischen Ziele werden durch Etappenziele unterlegt, die wir in den nächsten 2 Jahren erreichen, überprüfen und fortschreiben. Konkrete Maßnahmen formulieren wir auf jährlicher Basis im Aktionsplan. Unser Leitbild für die moderne Thüringer Verwaltung in 2035. Wir bieten den Menschen in Thüringen durch Standardisierung und Prozessmodernisierung einen sicheren, digitalen und einfachen Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen. Wir stellen die Nutzenden klar in den Fokus und setzen auf eine konsolidierte IT für eine leistungsfähige Verwaltung. Wir wollen durch Automatisierung effizienter werden. Wir agieren souverän. Für unsere Kunden gibt es einen zentralen Zugang zur Verwaltung. Wir sind transparent. Unsere Leistungen sind perspektivisch nur noch digital. Unsere 6 Handlungsfelder. 1. Verwaltungsleistungen. Wir bauen unser digitales Leistungsangebot mit Fokus auf die wichtigsten Leistungen für Menschen und Unternehmen aus, damit unsere digitalen Leistungen attraktiver und nutzerfreundlicher werden. 2. Verwaltungsprozesse. Wir gestalten unsere Verwaltungsleistungen mit dem Ziel der Optimierung, Automatisierung und Standardisierung. 3. Verwaltungsarbeit und Kultur. Wir streben eine moderne, offene Verwaltungs- und Fehlerkultur an, bauen digitale Kompetenzen aus und nutzen Austauschformate über Ressort- und Landesgrenzen. 4. Verwaltungsstrukturen. Wir stärken Zentralisierung und Konsolidierung und bauen ein standardisiertes IT-Portfolio auf. 5. Transparenz und Teilhabe. Wir nutzen und veröffentlichen Daten für evidenzbasierte Entscheidungen, für Wirtschaft und Wissenschaft, sowie zur Förderung von Transparenz und Teilhabe. 6. Querschnittsaufgabe IT. Wir stärken Souveränität und Sicherheit insbesondere durch unsere IT-Dienstleister. Verwaltungsdigitalisierung ist Daueraufgabe und gelingt nur gemeinsam mit allen Behörden der Landesverwaltung sowie mit Bund, Ländern und Kommunen. Daran arbeiten wir zusammen. Vielen Dank.
Ja, wie schon bereits erwähnt, haben wir ja heute die neue E-Government-Strategie im Kabinett beschlossen und beraten. Dieses kleine Filmchen, was wir jetzt hier gezeigt haben, der Input ist natürlich jetzt von uns gekommen. Aber wie das jetzt gestaltet worden ist in dem Film und wie das gesprochen worden ist, das hat halt KI gemacht. Und deswegen wollen wir mal zeigen, wie modern wir sind, dass wir auch schon mit KI-Tools arbeiten. Ehe ich jetzt zu der neuen Strategie nochmal komme, die für die nächsten 10 Jahre angelegt ist, vielleicht mal ein kurzer Rückblick, das gehört ja zu einer Strategie auch mal dazu, was ist in den letzten, sag ich mal, 10 Jahren eigentlich passiert bei der Verwaltungsdigitalisierung. Da haben wir zum Beispiel das ZERT, das dann die Eingreiftruppe im Landesrechenzentrum, die bei Bedrohungslagen und bei Angriffen sofort wirksam wird, aktiviert wird. Wir haben Sender BSI zertifiziert und wir haben es immerhin geschafft, dass wir von nennenswerten Angriffe hat man jede Menge, aber dass wir sozusagen keine so eine Bedrohungslage hatten, dass die Landes-IT ausgefallen ist. Wir haben zum Beispiel 21 Millionen E-Mails abgefangen, die verdächtig zumindest mal waren. Viele davon waren schadbelastet. Das ist also in den Jahren gelungen. Wir haben die Finanzierung der IT-Ausgaben der Landesverwaltung zentralisiert in einen Einzelplan. Damit können wir das vom Finanzministerium aus steuern, dass nicht zu Doppelfinanzierung in bestimmten Bereichen kommt. Und wir haben trotzdem die Ausgaben in dem Bereich, wie auch in allen Bereichen der freien Wirtschaft, steigern müssen in den letzten Jahren oder steigern können von 62 auf 166, 92 auf 166 Millionen Euro. Wir haben das neue Rechenzentrum Immenau etabliert auf Cloud-Basis. Das ist das, wovon alle reden, dass wir in Zukunft nur noch alles in der Cloud machen wollen. Das haben wir in Immenau schon umgesetzt, sind dabei, das noch weiter auszubauen. Wir setzen dort vor allen Dingen auf Open Source. Das schreibt unser E-Government-Gesetz ja vor. Und wir sind damit, ist die Abhängigkeit von lizenzbasierter Software verringert worden. Das ist ein moderner Weg, den wir dort gegangen sind. Wir haben die KIV, also die Kommunale Informationsverarbeitung Thüringen GmbH, neu gestaltet, haben jetzt die Inhouse-Fähigkeit sowohl für das Land als auch für die Kommunen hergestellt. Das heißt, Kommunen können direkt dort Aufträge abrufen, müssten keinen komplizierten Ausschreibungsvorgang mehr in Gang setzen. Wir haben dort 17 Millionen Euro Förderung in den Kommunen über die E-Government-Richtlinien, die wir gerade neu machen, bewilligt und umgesetzt. Wir haben zum Beispiel auch die Vergabeplattform etabliert und E-Rechnungsempfang möglich gemacht. Seit 2019 können alle die E-Rechnung empfangen. Wir haben über 2000 Vergabeverfahren pro Jahr auf dieser Vergabeplattform, die wir mit anbieten als zentrales Dienstleistung für die Landesverwaltung als auch für die kommunale Ebene. Wir haben E-Payment-System, Antragsmanagement-System, Servicekunde, Vergabeplattform, habe ich schon gerade gesagt, stellen wir als Basiskomponenten kostenfrei zur Verfügung und erneuern die auch immer weiter, wie zum Beispiel jetzt, wo wir statt unserer eigenen Servicekunde zum Jahresende dann auf die Bund-IT umschwenken wollen. Und wir haben die elektronische Akte eingeführt. In allen obersten Landesbehörden wird jetzt mit dem gleichen System gearbeitet. Also papierfreies Arbeiten ist bei uns zum Standard geworden, auch immer zum Beispiel wie bei solchen Veranstaltungen wie jetzt, immer mal noch sicherheitshalber ein bisschen Papier mitbringt. Und ich habe mal rausgesucht, was so die einzelnen Ressorts zum Beispiel, nur mal ein Beispiel, in den Jahren umgesetzt haben. Wir haben zum Beispiel bei der TSK die Kulturförderung online stellen können. Wir haben beim TMIC haben wir die Online-Wache etabliert. Das Bildungsministerium hat die Schulcloud installiert. Das Justizministerium hat ein elektronisches Grundbuch mittlerweile. Im TFM haben wir uns den Konsensprozess, also die gesamte Digitalisierung der Steuerverwaltung, vorangebracht. Wir haben zum Beispiel die zweithöchste Autofallquote aller Bundesländer mit 24%. Autofall heißt Dunkelverarbeitung, also kein Mitarbeiter guckt noch irgendwas an. Die Steuererklärungen werden elektronisch abgegeben, die Maschine rechnet das aus und dann wird entweder mit Papier das zurückgeschickt an den Steuerpflichtigen oder was noch besser ist, das liegt aber an den Steuerpflichtigen, es kommt nur noch in seine Postfach rein. Das heißt, es wird überhaupt nirgendwo mehr Mitarbeiterressourcen dafür verwendet, für solche einfachen Tätigkeiten. Und das ist beispielgebend für die ganze Verwaltung. Überall da, wo Vollzug ist, müssen wir da hinkommen, dass der Automatisierungsgrad, die Dunkelverarbeitung höher werden. Ich habe ein bisschen mehr zum Finanzministerium gesagt, weil logischerweise, wir haben beim Wirtschaftsministerium, genau, haben wir zum Beispiel die ganzen Förderanträge der TAP mittlerweile so, dass die online gestellt werden können. Wir haben beim Sozialministerium, die noch viel mehr angepackt werden. Digital only ist ein Stichwort, kam auch in dem Film vor. Sehr umstrittene Sache, aber es geht nicht anders. Wir müssen dahin kommen, dass die Verwaltung nur noch digital arbeitet. Papieranträge müssen der Vergangenheit angehören, der Gang zum Amt muss erspart bleiben. Auch wenn das jetzt für den einen oder anderen schwierig zu erklären ist, weil die digitale Kompetenz fehlt, dafür müssen dann Bürgerbüros da sein, die heute ja auch schon da sind. Die machen dann den Antrag, den digitalen Antrag mit dem Bürger zusammen, so wie ich es zu Hause vom Sofa aus mache, machen dies halt in der Behörde dann mit demjenigen Bürger, der gekommen ist. Aber ein Parallelsystem wie zurzeit auf Papier und dieser Basis zu arbeiten und digital zu arbeiten, ist einfach viel zu teuer. Die Länder, die erfolgreich sind wie Estland, die haben das genauso gemacht. Wir müssen natürlich, um das auch umzusetzen, die Prozessoptimierung vorantreiben. Es darf keine Medienbrüche mehr geben. Es kann nicht sein, dass Online-Anträge gestellt werden, die ausgedruckt werden, dann wieder in das System eingepflegt werden oder so weiter bearbeitet werden. Das heißt, es muss eine Ende-zu-Ende-Digitalisierung geben. Once-only ist vor allen Dingen dann erreicht, wenn die Registermodernisierung vorangekommen ist, an der wir jetzt gerade arbeiten. Das heißt, alle Register müssen sich erstmal gegenseitig finden. Dazu wird die Steuer-ID an jedes Register angebracht, das sozusagen ein gleiches Ordnungskriterium alle Register enthalten. Das geht natürlich nur auf Bundesebene, was derzeit gerade jetzt angefangen worden ist. Dazu wird ein Datenschutz-Cockpit gebraucht, wo die Daten alle zusammenlaufen. Und der Bürger kann dann nachgucken, wer hat meine Daten eingesehen, dass sozusagen kein Missbrauch betrieben werden kann. Und wenn, dann lässt sich das hinterher verfolgen und auch möglicherweise auch strafrechtlich verfolgen. Ja, dann der One-Stop, ich schaffe einen zentralen Anlaufpunkt für Nutzende digitaler Leistung. Das hatte ich ja gerade schon gesagt, dass es am Ende gar nicht mehr darauf ankommt, ist jetzt das Landratsamt zuständig oder meine Gemeindeebene, wenn die Leistung online zur Verfügung stehen, kann jeder Mitarbeiter in der Behörde, der dann dafür verantwortlich ist, auch Leistungen anbieten, die über seine eigene Zuständigkeit seiner Behörde hinausgehen. Die Zentralisierung ist auch noch ein wichtiges Thema, dass wir zum Beispiel nur noch einen Identifier haben oder beziehungsweise Steuer hat ja jetzt Elster. Elster ist auch ein Thema, was man weiter nutzen kann, aber nicht mehr, dass jedes Bundesland sein eigenes Servicekonto hat, sondern dass es die Bund-ID gibt und Elster, weil es da schon 20 Millionen Zugänge gibt. Aber Zentralisierung ist auch mehr. Wir brauchen zum Beispiel bei der Kfz-Zulassung eigentlich nur noch ein Verfahren für ganz Deutschland und nicht, dass jedes Landratsamt ein eigenes Verfahren hat, was dann wieder schwierig ist im Datenschutz, dass da jetzt keine Angriffe erfolgen können. Da arbeiten wir jetzt auch bundesweit dran, dass da Einsicht entsteht, dass es nur einen Sinn macht, wenn das Kraftfahrtbundesamt selber das Online-Verfahren zur Verfügung stellt und die Kreisverwaltung damit entlastet wird, den ganzen Thema. Und natürlich für den Bürger, der es, wie gesagt, nicht vom Sofa aus kann, zur Verfügung steht, um dir dabei zu helfen. Letzter Punkt ist die Souveränität, dass wir halt mit Open Source verstärkt weiterarbeiten. Das haben wir, hatte ich schon gesagt, im Rechenzentrum und so weiter ist das schon gang und gäbe. Wo wir noch nicht so weit gekommen sind, ist jetzt der Bereich der Arbeitsplätze, weil da natürlich die Mitarbeiter gewohnt sind, mit Microsoft-Produkten zu arbeiten. Auch da waren wir hin zu freier Software. Das ist noch ein längerer Prozess, vor allem, weil viele Fachverfahren eben im Bauch sozusagen die Angebote der Hyperscaler haben. Und da muss man mit denen dann verhandeln, dass das Stück für Stück dann auch abgelöst werden kann, um die Abhängigkeit auch in dem Bereich zu reduzieren, die nämlich in Zukunft sogar noch größer wird, weil man mittlerweile dann auch nichts mehr auf seinen eigenen Rechner abspeichern kann, sondern nur noch in den ihrer Cloud. Und damit sozusagen die Abhängigkeit nicht nur von der Software da ist, sondern die Abhängigkeit auch von der Hardware. Und da wollen wir weg und wollen einen souveränen digitalen Arbeitsplatz bauen in Thüringen, was wie gesagt auch noch ein paar Jahre dauern wird, aber wir haben uns auf den Weg gemacht. Ja, so viel von mir zu dem Themenkomplex E-Government-Strategie, die wir heute verabschiedet haben, und zu dem, was in der Vergangenheit gemacht worden ist. Sicher alles nur ein kleiner Auszug, aber für den Anlass heute, glaube ich, ausreichend.
Herzlichen Dank, Professor Hoff. Herzlichen Dank, Dr. Schubert. Wir haben am Stück referiert, weil alles irgendwie zusammengehört. Effizienter Einsatz von Personal, Verwaltungsvereinfachung, Entbürokratisierung, Digitalisierung, all das hängt zusammen. Und Kai Vogtsberg, der hier in Präsenz, hat sich zuerst gemeldet. Bitte schön.
Eine Frage an Herrn Hoff. Sie haben gesagt, Sie wollen überprüfen, welche Aufgaben Sie nicht mehr erledigen können. Das würde auch Bürokratie abbauen. Wer soll denn die Aufgaben dann erledigen? Externe Unternehmen oder fallen die komplett weg?
Ja, es sind exakt zwei Dinge. Wir müssen erstens feststellen, dass wir haben das bei der Digitalisierung, es ist hier angesprochen worden, dass die Verwaltung inzwischen vollständig die E-Akte nutzen. Die Digitalisierung von Verwaltungsprozessen heißt ja nicht nur, dass du einen bisher papierenden Verwaltungsakt digitalisierst, sondern du musst den Prozess überprüfen, welche Schritte musst du möglicherweise nicht mehr machen. Welche Arbeitsschritte können entfallen? Punkt eins. Punkt zwei. Wenn wir davon ausgehen, wir wollen, dass schneller Entscheidungen getroffen werden, stellt sich die Frage, wer muss tatsächlich zwingend beteiligt werden oder können wir auch auf bestimmte Arbeitsschritte verzichten, um zu schnelleren Entscheidungen zu kommen. Das heißt nicht, es fällt eine Aufgabe weg und es wird auch nicht eine Aufgabe privatisiert, sondern wir entlasten uns möglicherweise von Arbeitsschritten allein deshalb, weil wir davon ausgehen, dass wir in einem relevanten Maße bis zu 14.000 Beschäftigte möglicherweise nicht werden gegenüber dem Status quo rein demografisch nachbesetzen können. Ich sage ganz bewusst, es ist eine rein demografische Zahl und nicht wir sagen, dass bis 2035 14.000 Menschen weniger im öffentlichen Dienst beschäftigt sein werden. Aber das ist quasi die Lücke, die man errechnen kann. Und vor dem Hintergrund muss man sich überlegen, inwieweit können von 14.000 rechnerischen Stellen, die im öffentlichen Dienst unbesetzt bleiben innerhalb der Verwaltung, Arbeitsprozesse, Aufgaben digitalisiert werden und auf welche Arbeitsschritte können wir tatsächlich verzichten, ohne dass wir die öffentlichen Dienstleistungen in ihrer Qualität und in ihrer Daseinsvorsorgebreite infrage stellen. Und das ist die Aufgabe, vor der wir stehen. Und dafür gibt es aus unserer Sicht ein großes Potenzial. Und das ist dann weniger eine Privatisierungs- oder eine Verlusterfahrung, sondern es wird tatsächlich ein Umstellen, kognitives Umstellen sein, dass wir vieles, was wir bisher möglicherweise zwar sehr gut, aber auch sehr kompliziert gemacht haben, weiterhin sehr gut machen, aber einfacher.
Ich kann noch ein bisschen ergänzen an einem konkreten Beispiel, Kfz-Zulassung. Ne? Ich brauche im Prinzip nur vier Ziffern um ein Auto zuzulassen. Ne? Ich brauche die Fahrgestellnummer, ich brauche eine Versicherungsnummer, ich brauche, jetzt habe ich es vergessen, welche zwei anderen sind, ist egal. Ich weiß es, weil ich es selbst gemacht habe. Warum muss das überhaupt ein Bearbeiter sehen? Ne? Da muss man zu einer kompletten Automatisierung kommen, zu einer Dunkelbearbeitung. Das heißt, das System stellt fest, die Ziffern sind eingegeben und dann wird die Zulassung erteilt von der Maschine und das Zeug wird irgendwo ausgedruckt, zugeschickt, muss kein Mensch sich angucken. Und die Arbeit fällt im Landratsamt weg. Als Beispiel. Ne?
Ja, es hatte sich hier im Chat Frau Rothe gemeldet, Simone Rothe von der dpa und dann Elmar Otto hier im Raum. Frau Rothe, bitte.
Ja, schönen guten Tag. Ich habe zunächst eine Nachfrage an Herrn Minister Hoff, und zwar dieses Personalkonzept. Also die Leute, die in Rente gehen und damit Stellen, die nicht besetzt sind, sind ja das eine. Das andere sind ja die Stellen, wo Sie sagen, da gibt es eine Aufgabenkritik. In Summe, was passiert denn jetzt? Also Sie müssen ja irgendwie planen, wie viele Leute brauche ich in meiner Verwaltung, auch um nicht zu wenig oder zu viele einzustellen. Also wie viele werden denn in dem Zeitraum, für den das Konzept gilt, wegfallen, weil die Aufgabenkritik das ergibt?
Nochmal, ich verstehe die Frage, die Sie stellen. Ich würde sie trotzdem anders formulieren, weil sie sozusagen von der Annahme ausgeht, wir verlieren Menschen, deshalb fallen Aufgaben weg. Und deshalb will ich es nochmal betonen. Wir haben derzeit eine Situation, dass wir, und das wird ja seit Jahren diskutiert, im öffentlichen Dienst einen nicht unerheblichen Sockel von rund 4.000 unbesetzten Stellen haben. Gleichzeitig wissen wir, dass wir in jeder Haushaltsberatung auch Forderungen nach neuen Stellen haben. Da entsteht ein gewisser Widerspruch. Das war exakt der Gegenstand dessen, womit sich die Haushaltsstrukturkommission der Landesregierung auch befasst hat. Und diese Lücke zwischen den Mehrforderungen bei Stellen auf der einen Seite und gleichzeitig der Zahl unbesetzter Stellen muss aus unserer Überzeugung, das ist Gegenstand des Personalentwicklungskonzepts, das war Gegenstand der Erörterungen in der Haushaltsstrukturkommission, dazu führen, dass wir uns mit der Frage befassen, es werden ja jetzt schon bestimmte Aufgaben einfach deshalb nicht wahrgenommen, weil sie von unbesetzten Stellen nicht erfüllt werden können, für die man aber quasi ein Aufgabenportfolio definiert hat. Aus diesem Grunde ist tatsächlich der Punkt, dass wir uns nicht mit der Frage befassen, welche Aufgaben entfallen, sondern welche Prozesse in der Aufgabenerledigung können wir verschlanken. Das hat Hartmut Schubert am Beispiel sowohl des Steuer-Elster-Verfahrens als auch am Beispiel der Fahrzeuganmeldung deutlich gemacht. Wir haben im Rahmen des Bundespaktes für Planung, Genehmigungs- und Umsetzungsbeschleunigung eine Reihe von Maßnahmen identifiziert, wo es um Behördenvereinfachung geht. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz kann beispielsweise dazu führen, dass die in unterschiedlichen Regelwerken festgelegten Aspekte, in der quasi eine Verhältnismäßigkeitsprüfung gemacht wird und dann eben auch entschieden werden kann, kann man möglicherweise hier nach einer Ermessensentscheidung treffen. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung scheuen Ermessensentscheidungen aus der Sorge, und das ist das, was ich vorhin angesprochen habe, unter dem Gesichtspunkt Entscheidungsfreudigkeit, aus der Befürchtung, was könnte möglicherweise an Kritik oder Haftung daraus entstehen. Der Einsatz von KI kann in bestimmten Bereichen beispielsweise dazu führen, dass standardisierter auch Ermessensentscheidungen getroffen werden kann, was wiederum dann auch Beschäftigte an anderer Stelle entlastet. So, und vor dem Hintergrund beantworte ich Ihre Frage, Frau Rothe, erstens so, dass wir davon ausgehen, dass die Lücke zwischen dem Stellen soll und dem Stellen ist, sich in den nächsten Jahren verbreitern wird auf einen, wenn sozusagen der Status quo ohne jede Änderung quasi in die Zukunft verlängert werden würde, eine Zahl von unbesetzten Stellen entstehen könnte, die wir bei bis zu 14.000 definiert haben. Dazu wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht kommen, aber das ist das Potenzial, in dem wir eine Prozessverbesserung sehen und uns mit der Frage befassen müssen, welche Abläufe können wir vereinfachen, auf welche Verfahrensschritte können wir verzichten und vor allem, und das ist der Hauptpunkt, können wir deshalb verzichten und vereinfachen, weil wir durch den Einsatz von digitalen Instrumenten zu beschleunigten Prozessen kommen. Das ist einer der Grundlagen, weshalb wir sagen, Personal, Entwicklung im Sinne von, wohin steuern wir zahlenmäßig im öffentlichen Dienst, und Aufgabenkritik stehen in einem unmittelbaren Zusammenhang, aber Aufgabenkritik als die den Aufgaben zugrunde liegenden Prozesse und Verfahren. Das ist der Gegenstand eines umfangreicheren Prozesses, der es, glaube ich, wert ist, auch noch einmal in seinem Prozess dargestellt zu werden. Und ich würde die Fragen, die hier von Ihnen gestellt werden, auch zum Anlass nehmen, beispielsweise in einem, entweder einer eigenen Regierungsmedienkonferenz oder in einem Hintergrund, diesen Prozess der Aufgabenkritik 2.0 auch noch mal darzulegen, weil es da wirklich ist ein bisschen mehr Zeit braucht, als wir in der Regierungsmedienkonferenz haben, diesen Prozess der Aufgabenkritik 2.0 darzustellen. Aber sie ist die Grundlage dessen, wovon wir in diesen Papieren und Beschlüssen, die wir heute sowohl bei Digitalität als auch bei moderner Verwaltung gefasst haben, zugrunde liegen.
Frau Rothe, hat der Chef der Staatskanzlei ausreichend geantwortet auf Ihre Frage?
Nein, nicht dann konkret genug, würde ich befürchten.
Da würde ich nämlich übergehen zu Elmar, oder Frau Rothe?
Nein, alles gut. Also,
okay.
Wie viele Stellen realistisch wegfallen, wäre mir natürlich noch ganz lieb, aber ich habe verstanden den Prozess.
Okay. Ja, ich will noch mal einen Satz sagen, weil es geht nicht darum, dass Stellen wegfallen. Das ist die Denke aus dem Stellenabbaukonzept von 2011. Heutzutage geht es nicht darum, welche Stellen wegfallen, sondern es geht darum, dass wir für die frei werdenden Stellen, weil ein relevanter Teil von Beschäftigten aus Altersgründen aus dem öffentlichen Dienst ausscheidet, wir ausreichend Menschen finden, die frei werdenden Stellen zu besetzen. Und nicht, dass wir quasi im öffentlichen Dienst Stellen streichen, sondern wir führen einen bundesweiten Wettbewerb, hartes Ringen, um nicht nur die besten Köpfe, sondern tatsächlich um die Köpfe, um auf der kommunalen Ebene und auf der Landesebene die Aufgaben im öffentlichen Dienst wahrzunehmen. Und zwar in der gesamten Bandbreite des öffentlichen Dienstes, von den Bildungseinrichtungen, der Landtag hat sich vergangene Woche mit Kindergärten etc. beschäftigt, bis hin zu dem Kernbereich der öffentlichen Verwaltung, einschließlich der öffentlichen Sicherheit.
Vielen Dank. Elmar Otto hatte sich gemeldet.
Anschließen, Herr Hoff, und zwar, also mich befriedigt das noch nicht ganz jetzt Ihre Antwort, okay, diese 14.000 Stellen würden theoretisch wegfallen, allein wahrscheinlich jetzt altersbedingt.
Ich weiß nicht, ganz wie kurz. Sie mit dem wegfallen.
Nee, ganz, ganz kurz. Also teilweise sind sie nicht besetzt, aber vielleicht sagen Sie am Anfang nochmal, wie viele Stellen gibt es jetzt oder wie viele besetzte Stellen gibt es aktuell und mit wie vielen Stellen rechnen Sie denn in der Zukunft, die man auf jeden Fall braucht, um Aufgaben noch bewältigen zu können? Also wo liegt aus Ihrer Sicht eine kritische Masse, auch wenn Sie sagen 14.000 werden es nicht sein, die weniger da sein werden? Das wäre meine erste Frage. Und die zweite, Sie haben auch irgendwie von diesen 20 Förderbehörden gesprochen, die gebündelt gestrafft werden sollen. Wie viel wird es denn dann künftig aus Ihrer Sicht geben?
Ich gehe zum Also wir haben zum einen ja schon in der Vergangenheit dargestellt, dass wir bei den Entwicklungen des Personals von einem Ausscheiden eines relevanten Teils der Beschäftigten im öffentlichen Dienst ausgehen. Wir hatten im Jahr 2000 eine Beschäftigtenzahl im öffentlichen Dienst von rund 62.000 bei die als Planstellen im Haushalt verankert waren und hatten rund 59.000 besetzte Stellen. Wir sind gegenwärtig bei rund 47.500 Planstellen und rund 43.000 besetzten Stellen. Und wir gehen davon aus, dass sich, wenn man quasi die Planstellen unverändert im Haushalt stehen lassen würde und wir gleichzeitig ein Ausscheiden von Beschäftigten aus Altersgründen haben, sich diese Lücke quasi zwischen die jetzt 4.000 Stellen beträgt, quasi auf ein Volumen von bis zu 14.000 ausweiten würde. Deshalb sage ich aber, das ist eine rechnerische Zahl, bei der man davon ausgeht, die Planstellenzahlen bleiben sozusagen auf demselben Niveau stehen. Und in dieser Lücke zwischen erwartbar geringer werdendem Fach- und Arbeitskräftepotenzial und den Planstellen entsteht die Notwendigkeit der Aufgabenkritik, der Digitalisierung, der Prozessvereinfachung. Und das ist quasi der wesentliche Punkt. Deshalb würde ich noch mal ganz deutlich machen, wir haben als Landesregierung im Personalentwicklungskonzept, in der modernen Verwaltung und in der Digitalisierung nicht über die Frage gesprochen, wie viele Stellen im öffentlichen Dienst abgebaut werden sollen, sondern es geht darum, wie wir mit vermutlich weniger Beschäftigten, das ist eine Frage, die sich die Privatwirtschaft wie die öffentlichen Unternehmen in gleicher Weise stellen wie der öffentliche Dienst, mit weniger Beschäftigten die gleiche Qualität an öffentlichen Daseinsvorsorgeleistungen erreichen wollen. Und dabei müssen wir schneller, einfacher und digitaler werden. Und das ist der Gegenstand der Digitalisierungsprozesse, die Hartmut Schubert dargestellt hat, der Prozessvereinfachung, wie ich sie beispielsweise bei der Förderpolitik als ein Beispiel dargestellt habe. Und das ist der, sagen wir mal, das Rückgrat dieses Personalentwicklungskonzeptes. Es geht natürlich darum, dass wir in dem Wettbewerb um das Gewinnen kluger Menschen ein attraktiver öffentlicher Arbeitgeber sein müssen. Und das heißt nicht nur, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die beispielsweise eben im wenigsten oder in viel, viel weniger Fällen die Vereinbarung von Kindererziehung und Beruf, sondern in vielfacher Hinsicht inzwischen die Doppelvereinbarung von pflegebedürftigen Angehörigen und der Kinderbetreuung, dass das ermöglicht wird, sondern dass es im Kern darum geht, wie wir den öffentlichen Dienst auch in seiner Herangehensweise eben an die Bedürfnisse künftiger Arbeitskräftegenerationen noch anpassen. Das heißt eben auch, den öffentlichen Dienst in seiner Arbeitsstruktur, in seinen Hierarchien neu zu denken, nach und nach zu wandeln. Das wird keine Kulturrevolution sein, sondern das wird ein Prozess sein, der sich allmählich herausbilden wird, aber der eben auch in seiner Veränderung spürbar sein wird. Sie hatten dann die Förderbehörden angesprochen und hier sagen wir, dass die 20 verschiedenen Bewilligungsbehörden, die beispielsweise auch der Thüringer Rechnungshof in seinem Bericht aus 2022 aufgerufen hatte, dass wir der Auffassung sind, dass die reduziert werden können. Wir haben zentrale Institutionen, dazu gehört das Landesverwaltungsamt, dazu gehört die TAP, dazu gehören in einzelnen Bereichen auch die nachgeordneten Behörden der Ressorts. Das heißt also, im Kern werden das weniger als 10 Förderbehörden sein, die wir als Bewilligungsbehörden künftig haben werden. Da würden wir als Staatskanzlei mit der Herangehensweise formulieren, sagen, lieber weniger, aber besser.
Hier im Chat hat sich schon ganz lange Dr. Sebastian Haag gemeldet. Den würde ich erst mal dran nehmen, bevor ich dann wieder in den Raum gehe zu Kai Mudra. Bitte, Herr Haag.
Hallo zusammen, ich habe zwei Fragen. Die eine Frage nochmal an Herrn Hoff, sozusagen zur Bindungswirkung von dem, was Sie hier gerade vorgestellt haben. Jetzt endet die Legislaturperiode bekanntermaßen demnächst. Ist dieser Bericht, den Sie da jetzt vorgelegt haben, mit konkreten Maßnahmen auch untersetzt, an die sich eine nächste Landesregierung auch auf jeden Fall wird halten müssen, die also in jedem Fall fortgeschrieben werden? Oder wenn es jetzt eine neue Landesregierung kommt, kann die diesen Bericht entweder weiterverfolgen oder auch in die Papiertonne legen? Also sozusagen, was passiert jetzt konkret mit diesem Bericht? Und die zweite Frage ist eine etwas ketzerische in Richtung Herrn Schubert. Herr Schubert, dieser KI-Film, den Sie da gerade eingespielt haben, können Sie vielleicht nochmal konkret beschreiben, wie Sie den gemacht haben und haben Sie den extern machen lassen? Was hat das gekostet?
Also ich fand schon die erste Frage ketzerisch, aber antworte natürlich auch darauf. Es endet ja die Wahlperiode des Thüringer Landtags, nicht die Legislatur einer Landesregierung, weil die Landesregierung als Exekutive, als öffentliche Verwaltung arbeitet weiter, unabhängig von den Wahlperioden. Aber wenn Sie das Verfassungsorgan Landesregierung ansprechen, natürlich hat jede Landesregierung, sagen wir mal, die Möglichkeit, die Entscheidungen der vorhergehenden Regierung komplett in Frage zu stellen. Ich glaube, dass keine Landesregierung insbesondere keine, die vom Bodo Ramelow als Ministerpräsident fortgesetzt wird, diese Entscheidung der gegenwärtigen Landesregierung in dieser Frage über Bord werfen wird. Aber auch ansonsten ist das, glaube ich, eine Aufgabe, die sich für jede Regierung, egal welche Farbe sie hat, stellt. Und die Herangehensweisen, die hier formuliert sind, sind aus meiner Sicht richtig. Das heißt, die einzige Herangehensweise, die eine andere Landesregierung oder eine nächste Landesregierung machen könnte, ist zu sagen, das Bessere ist der Feind des Guten.
Ja, also diesen Film, den wir am Anfang gezeigt haben, das ist ein Online-Tool, war kostenfrei. Ich kann nur noch mal nachgucken, wie das genau heißt. Das hat uns CPT zur Verfügung gestellt, die auch uns unterstützt hat bei der Erstellung der Strategie.
Okay, danke.
Ja, dann habe ich noch Kai Mudra hier im Raum gesehen von den Funkmedien.
Schubert, Sie hatten es ganz kurz angesprochen. Es ist ja heute auch der Jahresbericht zur IT-Sicherheit vorgestellt worden. Jetzt habe ich in Ihrer Medieninformation den doch interessanten Satz gefunden. Die IT-Gefährdungslage im Jahr 2023 war äußerst angespannt und zum Teil auf sehr kritischem Niveau. Da würde ich gerne noch mal ein bisschen genauer nachfragen wollen. Zum einen, was führte zu dieser angespannten IT-Sicherheitslage? Waren das jetzt nur die Cyberangriffe? Sie hatten die 21 Millionen Mails genannt, die aus unterschiedlichen Gründen blockiert wurden, oder ist es möglicherweise auch an der einen oder anderen Stelle der Zustand der IT-Sicherheit im Land, also dass, was weiß ich, Verfahren noch nicht eingehalten werden, dass sozusagen Personal fehlt, ist ja jetzt ein paar Mal angesprochen worden, dass durchaus Fachkräftemangel auch im IT-Bereich an der einen oder anderen Stelle Probleme bereiten. Fehlt möglicherweise auch Geld, um die IT-Infrastruktur sozusagen immer auf dem neuesten Stand zu halten, weil das sind ja inzwischen sehr teure Prozesse geworden, die, sagen wir mal, auch immer kurzlebiger werden, um dann wirklich up-to-date und sicher zu sein.
Also erstmal, der größte Sicherheitsfaktor ist nach wie vor der Mensch, weil letztendlich sozusagen der einzelne Mitarbeiter es passieren kann, dass er einen Anhang öffnet, der durch alle Sicherheitsschleusen durchgekommen ist und dann doch eine Schadsoftware enthält. Deswegen gibt es halt diesen Bericht einmal im Jahr und da müssen alle Ressorts auch berichten, wo sozusagen aus der Vergangenheit Fehler aufgetaucht sind, wie die abgestellt werden. Und das, glaube ich, ist eine Maßnahme. Wir machen Schulungsmaßnahmen zusammen mit der Dualen Hochschule in Gera-Eisenach, wo IT-Sicherheit geschult wird. Also ich glaube, wir machen sehr viel, um die IT-Sicherheit bezüglich der Mitarbeiter ständig zu erhöhen. Aber da gibt es keine hundertprozentige Sicherheit, weil es einfach so ist, wie es ist. Es treten Routinen ein und so weiter. Trotzdem haben wir es eben halt geschafft zu verhindern, dass es zu einer Kompromittierung gekommen ist und dass unsere Systeme ausfallen. Was sozusagen die IT-Infrastruktur bei uns angeht, glaube ich, sind wir auf einem sehr hohen Niveau. Es ist auch keine Frage, dass wir nicht genügend Finanzen dafür hätten. Ich hätte ja die Zahlen genannt, die im Einzelplan 16 etabliert sind. Da wird eigentlich jedes Projekt, was wir machen wollen, umgesetzt. Es ist im Gegenteil so, dass oftmals Projekte sich verzögern, weil einfach auch die Privatwirtschaft gar nicht in der Lage ist, das in dem Zeitraum abzuarbeiten, aufgrund von fehlenden Fachkräften, wie wir das gerne hätten. Also wir sparen überhaupt gar nicht an der IT-Sicherheit, sondern sind da auf einem sehr hohen Niveau. Ansonsten wird man auch nicht so dastehen, wie wir dastehen. Ne?
Wolfgang Henschel.
Es wird immer mehr. Jedes Jahr nimmt das dramatisch zu. Bitte? Das nimmt jährlich dramatisch zu. Ja. Ja, ja.
Und noch die Verständnisfrage, wenn ich die noch stellen darf, weil Sie dann in der Pressemitteilung auch sprechen von pro-russischen Aktivisten. Also sind das dann, wie muss man sich das vorstellen, sind das gezielte Angriffe auf die Thüringer Landesverwaltung oder ist das einfach so gestreut in den gesamten Cyberraum?
Das werden schon auch gezielte sein, das verfolgen wir jetzt nicht nach, wo das herkommt. Also wir machen jetzt da nur eine defensive Abwehr von Angriffen, ne, und keine gezielte Nachforschung oder wo denn diese Angriffe herkommen. Aber das ist ja durch das BSI allgemein bekannt, wo die Angriffe herkommen. Uns geht es darum, dass wir halt nicht kompromittiert werden und dass unsere Systeme funktionieren.
Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Geduld. Das war eine sehr spannende und ausgiebige Regierungsmedienkonferenz. Wir sehen uns, falls wir uns nicht sehen, wünsche ich allen einen frohen Sommer. Auf Wiedersehen.